NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
2. Januar 1999. Der Todestag des Schweizer Komponisten Rolf Liebermann.
Niemals kann ein Theater funktionieren, wenn es nicht ununterbrochen nach Neuem und Uraufführungen ausschaut und das lebendige Theater weitermacht. Wenn das nicht funktioniert, funktioniert kein Theater und so funktioniert aber auch kein Konzertsaal.
Ich habe das Glück, aus meiner Passion einen Beruf gemacht zu haben, meinte Rolf Liebermann einmal. Dieses Glück teilte er. Als Intendant und Komponist setzte er sich voller Energie, ohne elitären Dünkel, für moderne Musik ein. Er selbst war ein Weltbürger und Zeuge des Jahrhunderts.
Es ist einfach so, dass ich nicht nach rückwärts, sondern immer nach vorwärts gelebt habe und immer versuchte, neue Dinge, neue Wege zu gehen.
Seine Eltern lernten sich in der Oper kennen. Der Vater stammte aus einer jüdischen Berliner Familie, zu der auch der Maler Max Liebermann gehört. Am 14. September 1910 kommt Rolf Liebermann in Zürich zur Welt. Im Elternhaus wird Musik gemacht, der Vater singt, die Mutter spielt Klavier, auch Rolf lernt das Instrument. Nach der Schule beginnt er ein Jurastudium. Doch als der Vater stirbt, entscheidet er sich, Musiker zu werden. In Zürich gibt es eine lebendige Kabarettszene. Liebermann arbeitet als Theatermusiker, Pianist, er komponiert Lieder mit satirischen Texten.
Wir glauben, wir sind etwas mehr und das kommt nicht von ungefähr. Denn schließlich weiß hier jedes Kind, dass wir es sind, dass wir es sind.
1933 kommt eine junge Sängerin nach Zürich, die aus Deutschland emigriert ist. Lieselotte Wilke und Rolf Liebermann verlieben sich. Er lernt durch sie Texte von Klabund, Brecht, Tucholsky kennen und komponiert.
Mein erstes Chanson, das ich geschrieben habe, war ein Text von Ringelnatz. Und dann ging das weiter. Ich habe dann ein ganzes Repertoire komponiert. Wir sind auf Reisen gegangen und so weiter. Sie hat mich eigentlich initiiert, den Mut zu haben, Noten niederzuschreiben.
Wegen der Beziehung mit dem Juden Liebermann wird Wilke in Deutschland inhaftiert. Durch ihre Aufnahme von Lili Marleen wird sie später als Lale Andersen berühmt. Erst nach Kriegsende sehen sich Liebermann und Andersen wieder.
Ein Sauerampfer auf dem Damm stand zwischen Bahngleisen, machte vor jedem Weg so stramm, sah viele Menschen rein.
In den Kriegsjahren trifft der junge Theatermusiker in Zürich berühmte Exilanten. Therese Giese spielt hier, Walter Felsenstein inszeniert. Stücke von Brecht, Horvath, Frisch werden uraufgeführt.
Wir saßen ja jeden Tag mit Brecht im Café Odeon und er hielt Hof und beurteilte die Welt. Ich habe zu Füßen von Thomas Mann viele Jahre gesessen.
Liebermann will kein Theaterpianist bleiben. Er verehrt den bedeutenden Dirigenten Hermann Scherchen und bewirbt sich für einen Meisterkurs. Scherchen steht politisch links, er ist aus Deutschland emigriert und lebt für zeitgenössische Musik.
Und dann hatte ich das Glück, dass der Scherchen mich engagiert hat in Budapest und ich sein zweiter Kapellmeister wurde und Mädchen für alles. Und wir gründeten ja dann ein Orchester in Wien, die Musica Viva, das war 1937, nicht?
Zum Freundeskreis der Musica Viva gehören Gustav Mahlers Tochter Anna, Elias Canetti, Robert Musil. Liebermann lernt auch Franz Werfel und Alma Mahler kennen. Als 1938 die Nationalsozialisten in Österreich einmarschieren, geht der Schweizer zurück nach Zürich. Er nimmt Kompositionsunterricht bei dem Russen Wladimir Vogel, vor allem in Zwölftontechnik. In der neutralen Schweiz kann Liebermann lernen, komponieren, arbeiten. ...1945 entsteht sein Werk Furioso, mit dem er schlagartig bekannt wird. Ein musikalischer Erinnerungsschock und Aufbruch zugleich. Scherchen dirigiert die Uraufführung des virtuosen Orchesterstücks in Donaueschingen. Seine erste Oper, Leonore 40-45, erzählt die Liebesgeschichte zwischen einer Französin und einem deutschen Soldaten während des Zweiten Weltkriegs. Die Uraufführung in Basel ist ein Erfolg. In Berlin gibt es Tumulte. In Mailand steigert sich das Ganze noch.
Das Schlimmste, was ich je im Theater erlebt habe, nämlich, dass das Publikum ohne eine Hand zu rühren das Theater verlässt. Ohne zu pfeifen. Einfach totale Stille.
Auch seine zweite Oper Penelope ist eine Anti-Kriegsoper nach einer wahren Begebenheit. Liebermann schreibt eine dramatische, doch zugängliche Oper. Die Hauptrolle singt Starsopranistin Christel Golz. Eine Glanzpartie, die später auch von Birgit Nilsson gestaltet wird. Der junge Komponist interessiert sich für klassisches Repertoire, Avantgarde, Popularmusik und Jazz. 1954 wird in Donaueschingen sein Konzert für Jazzband und Sinfonieorchester uraufgeführt mit der Big Band von Kurt Edelhagen.
Ich habe eigentlich immer versucht, einen Weg zu finden, mich selber auszudrücken, ohne dass ich einen Kompromiss machen musste.
1957 wird seine Oper Die Schule der Frauen in Salzburg uraufgeführt. Diesmal keine Auseinandersetzung mit der dunklen Vergangenheit, sondern ein geistreiches, unterhaltsames Stück nach Molière. Liebermann spielt mit klassischen Formen und raffinierten Klangwirkungen. Bei den Salzburger Festspielen singt ein Star-Ensemble: Anneliese Rothenberger, Christa Ludwig, Walter Berry und Nikolai Gedda. Komponist und Ensemble bekommen 67 Vorhänge, bis heute ein Rekord. Und dann hängt Liebermann seine Komponistenkarriere plötzlich an einen Garderobenhaken des Norddeutschen Rundfunks. Mit 47 Jahren nimmt er die Stelle des Abteilungsleiters für Musik an. Der Schweizer aus einer jüdischen Familie fühlt sich in Hamburg zu Hause.
Nie wieder habe ich eine solche Aufnahmebereitschaft erlebt wie damals. Die Menschen entwickelten eine Toleranz, Freundlichkeit und Rücksicht, wie sie sonst kaum anzutreffen sind.
Beim NDR setzt er sich für zeitgenössische Musik ein. Er begründet die Reihe Podium der Jungen, wo Musiker wie Christoph Eschenbach, Carlos Kleiber und Rudolf Buchbinder auftreten. Und er vergibt Aufträge, kann sogar Igor Strawinski dazu bewegen, ein Werk zu komponieren, Treni für Chor und Orchester. ...1959 überredet ihn Hamburgs Bürgermeister Max Brauer, an die Hamburgische Staatsoper zu wechseln. Liebermann zögert, denn eigentlich will er mehr komponieren. Doch er sagt zu. In den folgenden Jahren führt er als Intendant die Staatsoper zu Weltruf. Er baut ein erstklassiges Ensemble auf, entwickelt einen modernen Arbeitsstil, kennt jede Garderobiere und Beleuchter, wie sich der Dramaturg Karl-Dietrich Gräwe erinnert.
Er war ein richtiger Vater der Familie. Und das im weitesten Sinne, was Kompetenz betrifft, was Autorität betrifft. Und er konnte wirklich mit jedem gut auskommen. Und alle, ob Künstler, ob Techniker, Handwerker, Maske in der Hamburgischen Staatsoper, sie waren in der Nach-Liebermann-Ära noch ganz verklärt.
Der Intendant Liebermann macht das Hamburger Opernhaus zu einem Ort, an dem ein modernes Musiktheater entsteht. Und so gibt es nicht nur Figaro, Turandot und Lohengrin, sondern auch Jazzkonzerte, Bergs Lulu, Strawinskis Ödipus Rex, moderne Stücke, Auftragswerke, Uraufführungen. Die erste ist 1960 der Prinz von Homburg von Hans-Werner Henze. Bis 1973 kommen 23 Uraufführungen von Opern und Balletten auf die Hamburger Bühne. Von Strawinski und Messiaen, Giselher Klebe, Ernst Krenek, Krzysztof Penderecki. Ein Aufreger wird Maurizio Kagels Staatstheater, das die Zwänge und Konventionen des Musikbetriebs karikiert. Liebermann fordert das Publikum doch immer auf höchstem Niveau.
Was wir in Hamburg am Schluss erreicht hatten, war, dass das Publikum interessiert war, etwas Neues zu sehen und sich dann zu ärgern, meinetwegen, aber neugierig war. Und man hatte ihm versprochen, neue Dinge vorzuführen
Und dann haben sie gebuht und dann auch applaudiert. Und es war eine Aufregung da, eine Exzitation, eine Lebendigkeit.
Liebermann hat ein ausgezeichnetes internationales Netzwerk. Er selbst hat sich als Überredungskünstler, Pannenflicker, Seelsorger und Geldbeschaffer beschrieben. Und er komponiert. Für den Ausstellungspavillon des Banken- und Versicherungswesens in Lausanne entsteht ein kurzes, kompliziertes Stück für 156 Büromaschinen, die wie ein Orchester auf der Bühne stehen. Über Monate kommen tausende Zuhörer. Neben Opern und Orchesterwerken komponiert er auch Musik für Kinder, etwa die Geschichte vom Stier Ferdinand, der nicht zum Stierkampf will, oder eine Suite über Schweizer Volkslieder. Der umtriebige Kulturmanager entdeckt und fördert auch Talente, etwa die Sopranistin Tatjana Trojanos, die Bässe Hans Sotin und Kurt Moll. Ein junger spanischer Tenor bricht, hoffnungslos erkältet, ein Vorsingen ab. Liebermann engagiert ihn dennoch. Placido Domingo wird ein Weltstar und erklärt später, dass Rolf Liebermann die ausschlaggebende Rolle in seinem Leben spielte. Durch seine erfolgreiche Arbeit wird Hamburg zu einem Hotspot der internationalen Opernwelt. Er bekommt bald verlockende Angebote von der Wiener Staatsoper und der Met in New York. Doch 1973 nimmt er die Intendanz der Pariser Oper an. Dort bleibt er bis 1980.
In Paris war die Aufgabe zunächst mal, aus einem vollkommen verstunkenen Laden eine Oper zu machen. Und damit eigentlich mal die ersten 3-4 Jahre gingen damit ins Land. Wir haben dort gemacht 24 Stunden Erik Satie. Wir haben gemacht das integrale Werk von Varese. Wir haben gemacht Stockhausen Donnerstag. Wir haben eine ganze Menge Dinge gemacht.
Er holt ein neues, junges Publikum ins Haus, strahlt durch Radio und Fernsehen ins ganze Land aus. Auch hier setzt er auf zeitgenössische Musik, gibt Olivier Messiaen den Auftrag zu der Oper Saint-François d'Assise. Und er entwickelt eine neue Kunstform. Mit Regisseur Joseph Losey dreht er den Opernfilm Don Giovanni. Die aufwendige Produktion mit Sängerstars und Außenaufnahmen kostet mehrere Millionen Dollar. 23 solcher Opernfilme dreht Liebermann. ...1985 kommt er für eine zweite Intendantenzeit nach Hamburg. Wieder setzt er Uraufführungen ins Programm, will neues Publikum erreichen. Für den dritten und vierten Rang zahlen Menschen mit wenig Geld nur ein paar Mark.
Und es gibt ja keine widerlichere Differenzierung bei der Kultur als diejenige des Geldes. Infolgedessen ist eine Demokratisierung eine der ersten und wichtigsten Probleme, das zu lösen ist und das sehr schwer zu lösen ist.
Er selbst sitzt jeden Abend in Reihe 1 auf Platz 3. Auf Bitten des Publikums gewöhnt er sich sogar das Rauchen ab, weil er ständig hüstelt. Mit 78 Jahren beendet Liebermann schließlich seine Intendanz. Danach komponiert er produktiv. Es entstehen das Orchesterstück Enigma, ein Klavier- und ein Violinkonzert. Die Oper Freispruch für Medea wird 1995 in Hamburg uraufgeführt, 4 Jahre vor seinem Tod. Der NDR nannte das große Tonstudio 10 in Rolf-Liebermann-Studio um. Und als die Elbphilharmonie eröffnet wurde, erklang auch sein energiegeladenes Furioso als Erinnerung an den bedeutenden Intendanten und Komponisten. Er wolle beweisen, dass die Oper kein elitäres Museum für Wohlhabende ist, erklärte Rolf Liebermann. Das ist ihm gelungen.
Im Zeitzeichen erinnerte Christian Coesfeld an Rolf Liebermann, der am 2. Januar 1999 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.